So, herzlich willkommen. Mein Name ist Hannes Preisober. Hier steht sogar ein Bild von mir. Ich bin der CEO der PPEDV. Wer kennt mich? Interessiert mich jetzt wirklich? Hand hoch. Nicht so viele, ja. Also am Ende, ich muss ganz oft Hannes Preisober sagen, damit Sie mich alle kennen. So, dann kommen wir eigentlich schon zum Session-Titel. Worum geht's denn eigentlich? Ich wurde schon gefragt, wieso steht da nicht mehr .NET Core drauf? Geht's dann hier nicht darum? Es geht um die Zukunft von .NET, würde ich gar nicht sagen. Es geht um Ihre Zukunft und um unsere Zukunft und um meine Zukunft auch im Speziellen. Wer ist denn .NET-Entwickler? Wer ist kein .NET-Entwickler? Das ist sehr cool, ich werde sie auch noch konvertieren. Ungefähr 3 haben die Hand gehoben. Sie haben auf Ihren Plätzen so kleine Kärtchen gesehen. Das ist jetzt natürlich Merchandising. Nein, Sie dürfen mitmachen. Und zwar gibt es dort eine URL, pbdv.ms, die steht da drauf, wenn Sie Spaß dran haben. Und dann klicken Sie auf Live-Voting und können hier währenddessen ich spreche und auch nachher darüber abstimmen, ob Sie lieber .NET 4.6 oder .NET 5 verwenden wollen. Wir werden mal schauen, was passiert. Also packen Sie Ihr Smartphone aus und haben Sie Spaß dabei. Also ich werde in den nächsten knapp 60 Minuten einfach mal versuchen zu platzieren, wo welche Technologie von Microsoft eigentlich heute steht und wo Sie sich persönlich auch wieder drin finden können, um damit auch Geld zu verdienen am Ende des Tages. Und dazu habe ich eben diese Anwendung, die ich in 2 Dingen implementieren werde. Also diese Anwendung, die Sie hier live verwenden, ist übrigens eine Webforms-Anwendung mit Absicht, mit VB geschrieben. Wir werden dann nachher noch eine Windows 10 UVP-App live schreiben und deployen. Und am Ende werden wir das Ganze noch mit .NET Core, CLR und Kommandozeile finalisieren. Also ein Riesenprogramm für wenige Minuten. Wir von PPEDV beschäftigen uns mit Trainings, IT-Trainings. 3 unserer Trainer sind hier da. Also ich weise noch auf die Sessions hin, der Kollegen. Und wieso ich das hier eingebaut habe, ist, er ist, glaube ich, im Raum, ich habe ihn schon gesehen. Ja. Tun Sie lieber dem Herrn Martin Grobeschek einen Gefallen und gratulieren Sie ihm heute alle zum Geburtstag. Er hat heute Geburtstag und geben Sie ihm heute bei der Party einen Drink aus. Das wird sehr lustig dann morgen. So, was beschäftigt mich in den letzten, und ich kann das wirklich festmachen, ich entwickle seit 30 Jahren Software, was hat uns so beschäftigt? Und es ist an verschiedenen Stellen, ging es immer wieder um ein Duell im Markt. Was ist denn die bessere Technologie? Wenn Sie lange genug dabei sind, werden Sie zum Beispiel noch den Kampf COM versus Korber gehört haben oder kennen. Korber, glaube ich, gibt es gar nicht mehr. Dann gab es natürlich mal einen Kampf Java gegen .NET beziehungsweise eigentlich C#. Und es gibt einen Kampf VB gegen C#. Gibt es noch jemand, der VB entwickelt? Ja, danke, ich auch. Ich werde also ein Sample mit VB machen. Und aktuell gibt es aus meiner Perspektive den Kampf Web gegen Native. Ja, alle Welt erzählt uns, du musst Angular nehmen und Node.js ist total cool und performant und JavaScript ist sowieso das Schönste seit Erfindung von Omas Apfelkuchen. Da lacht einer, Omas Apfelkuchen. Und ja, wo geht's denn hin? Und was mein Eindruck ist, und den möchte ich Ihnen dann wiedergeben, ist, wir haben eigentlich verdammt gute Neuigkeiten für die .NET-Gemeinde und die böse Seite wird nicht gewinnen. So, kurz zur Historie. Wie bin ich eigentlich zu dem Thema .NET gekommen? Also ich habe 30 Jahre, da hat man viel gemacht. Clipper zum Beispiel, so ein Exot. Hand hoch, hat das jemand? Ja, einer hinten, Clipper. Wir machen heute Abend den Clipper-Stammtisch. Nantucket war die Firma, gibt es auch schon lange nicht mehr. Und kurz irgendwann einmal C++, ganz mühsames Zeugs, böse Zeiger und Co. Dann mich in VB, ich glaube 4 verliebt, bis VB 6 das extrem geschätzt. Und dann irgendwann einmal festgestellt, okay, VB 6 ist cool, aber es gibt mehrere Anforderungen, die wir heute nicht mehr erschlagen können. Und dann kam .NET. Und für uns und für mich war es ein extremer Glücksfall, weil ich zu dem Zeitpunkt einfach jemanden getroffen habe, ganz konkret Bishan Chavidi, von Microsoft Corporation. Und wir hatten die Ehre, für Microsoft ungefähr 2001 die Schulungsunterlagen weltweit für .NET mitzuschreiben. Das heißt, wir haben von der ersten Minute an wirklich gelernt, wie es funktioniert und haben das dann auch weitervermittelt. Und für die PPEDV war das ein riesen Glücksgriff. So, das ist dieser Lotto-Sechser, den man nie plant und der plötzlich kommt. weil dadurch, dass wir so früh die Kompetenz gehabt haben und uns da auch wirklich, wir haben uns auch verstanden, was wir tun, und wir haben uns unseren Kunden erzählt, wie wir es tun können, war das echt der Push für PPDV. Wir sind also von 97 gegründet bis 2000, ihr kennt vielleicht die Dotcom-Blase noch, die da geplatzt ist, und dann ging es echt rapide bergauf mit uns. Bis ungefähr vor 3 Jahren, und wir sind heute Marktführer im Developer-Training. Also wir sind der größte Anbieter für Entwicklertrainings. Ich glaube, jedes dritte Entwicklertraining im Microsoft-Umfeld wird bei uns besucht. So, und jetzt stellt sich also die Frage, wie geht es denn weiter? Und wenn man sich mit Windows 8 beschäftigt hat, das haben wir auch sehr, sehr intensiv gemacht, wir haben ein großes Invest in Windows 8 gesetzt, und zum Beispiel auch das .NET-Logo, das sieht ja heute gar nicht mehr so aus. Und dann sagt die ganze Welt, ja, es muss ja alles auf Node laufen, das ist ja total cool und überhaupt, und Framework X und Y und Angular. Und das ist schwierig für uns. Also das hat uns echt Geschäft gekostet die letzten 3 Jahre. Was passiert also? Oder was soll passieren? Und dann ist es so, dass ich als Chef der PPDV immer auf der Suche bin. Was ist jetzt das nächste große Ding, in das wir investieren sollen? Ich habe gesagt, Windows 8 war jetzt nicht so wirklich die glückliche Investition der PPDV. Wir haben auch so einen Tisch gekauft. Wer weiß, wie er heißt? Ursprünglich Surface und dann Pixel Sense. Allein die Aluminiumbeine kosten 1400 Euro plus Mehrwertsteuer. Also ich habe den Tisch noch, wer ihn haben möchte, ist günstig zu haben. Auch andere haben durchaus veritable Flops hingelegt. Also hat das jemand gekauft, das Ding? Ich nicht, Gott sei Dank. Also ich habe mal was ausgelassen. Das haben wir voll mitgenommen, aber ich war wirklich total glücklich damit. Also total cool. Aber man sieht, muss man sich wohl überlegen. Also das, was wir heute tun und was wir in Zukunft tun. Ja, und das führt uns eigentlich zu .NET 2015. Und der schöne Teil an dieser Slide eigentlich ist, dass wir plötzlich eine Story haben, die ich nachvollziehbar und die ich zukunftsfähig finde. Mein Titel beinhaltet irgendwas von .NET 5, und wenn man sich mit dem Thema beschäftigt hat, wird man feststellen, dass alles sehr stark im Fluss ist, die Begrifflichkeiten sind nicht eindeutig zuordnenbar, und deswegen versuche ich einfach mal ganz kurz und pragmatisch auf diese Folie einzugehen. Wir haben Stand heute .NET Framework 4.6.1, glaube ich, bin mir gar nicht so sicher. Also das ist im Wesentlichen der klassische Desktop-Zweig. Und wenn man hier unten schaut, das sehen leider vermutlich nicht alle, außer Sie schauen auf die Monitore, dann sehen Sie, dass es im .NET ganz generell Verbesserungen gibt, wie zum Beispiel einen neuen Just-in-Time-Compiler oder Verbesserungen beim Garbage Collector, die für Server-Jobs besser sind. Und das sind auch Dinge, die ich total schätze. Also ich bin echt, wie soll ich das sagen, vernarrt in streng typisierte Programmiersprachen. Ich liebe den Compiler. Ja, der Compiler ist der mir auf die Finger klopft und sagt, hey, du hast Mist gebaut. Und es gibt andere Umgebungen, da sagt es mir dann der User, wenn irgendwie der Browser wieder mal abbraucht. Und all das wird als Basis verwendet, und es gibt jetzt ein neues .NET Core, das nicht fertig ist. Nächstes Jahr soll es fertig sein. Und in diesem .NET Core gibt es wiederum zwei Subströmungen. Die eine sagt, nennt sich Core CLA, die Language Runtime. Und die Core CLA kümmert sich darum, dass wir einen kleinen Teil des .NET Frameworks, den Kern, der Core, auf einem Linux oder auf einem iOS-System oder auf einem Windows-System laufen lassen können. Und dann gibt es den zweiten Teil, .NET Native, die Kompilierung von .NET Code in echten Maschinencode. So ganz hundertprozentig stimmt es nicht, aber unter Umgehung von der Intermediate Language. So, das hat eine Menge Konsequenzen. Zum Beispiel muss die Core CLA total stark modularisiert werden und im Wesentlichen auch neu entwickelt werden. Das heißt, ich habe plötzlich eine Runtime, die sehr, sehr klein ist und die Assemblies bei Bedarf nachlädt und dazu linkt. Und wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt und dann fragt, was ist dann der Unterschied zu Silverlight? Es ist kein Browser-Plugin, aber ansonsten ist das Konzept eigentlich das, was ich mit Silverlight kennen und lieben gelernt habe. Top-Level haben wir nach wie vor WPF, wir haben Windows Forms, wir haben ASP.NET 4 und 5, und als Besonderheit, es gibt ja eine Session zu ASP.NET, ich glaube morgen, wenn mich nicht alles täuscht, von Christian Lenz, ist es so, dass wenn ihr heute mit ASP.NET 5 eine Anwendung schreibt, dann läuft die auf beiden Runtimes. und wir haben Universal Apps. Und das werde ich euch kurz zeigen als nächstes, wie man das Ganze platzieren kann. Fragen Sie. Ich glaube, die Frage wird zu lang. Wir sprechen nachher drüber. Okay. Sonst komme ich mit der Zeit nicht aus. Tut mir leid. Die Frage war, wo liegt der Core? So ganz kurz. Und ich werde ein paar Dinge erklären und dann am Ende, was noch offen ist, kommt raus. So ganz kurz zu .NET 4.6 bzw. .NET 4. Ich habe erwähnt, wir sind von Anfang an dabei und .NET im Wesentlichen gab es die Version 1, die hoffentlich heute keiner mehr verwendet. Dann gab es die Version 2, die ich quasi heute fast als State of the Art ansehen würde. Die 3er, die 3.5er setzt auf der 2er auf, das ist das Gleiche. Und dann gab es den Parallelen-Stack des .NET 4 Frameworks. Wenn ich heute ein .NET 4.6 installiere, wo sind wir denn, 4.6.1, dann ist das ein komplettes Replacement des .NET 4 Frameworks. Das heißt also, ein Installer-Vorgang von dem ungefähr 300 MB großen .NET 4.6.1 wird das komplette .NET 4 ersetzen. Und ich kann dann so ein bisschen, weiß nicht, Daumen drücken oder was man gerade macht, um zu hoffen, dass alle meine Anwendungen, die auf dieser Maschine laufen, nachher wieder laufen. Microsoft macht einen verdammt guten Job an dieser Stelle, aber perfekt kann man nicht sein. Ich habe erst gelesen, dass ungefähr 1,4 Milliarden Maschinen auf der Welt .NET Framework fähig sind und da kann natürlich schnell mal ein paar Tausend dabei sein, wo irgendeine App drauf läuft, die nicht fähig ist. So, und dann gibt es also kleinere Einheiten, die dort verändert worden sind. Zum Beispiel relativ interessant ist natürlich Async Await, das hoffentlich jeder in der Zwischenzeit kennengelernt haben sollte, oder Caller Member Name, um den Namen des Attributes für zum Beispiel ein Notify Property Changed Events zu feuern. Oder was ich persönlich sehr mag, ist Model Binding. Das ist eine Webforms-Geschichte. Hier kann ich dann plötzlich ASP.NET Webforms ähnlich wie MVC mit der Backlogik versehen, indem ich eben ein Model habe, das ich binden kann. Mag ich sehr gerne. Dann gibt es manche Versionen, da tut sich recht wenig, 4.5.2, also das habe ich nicht mal ausprobiert, das habe ich irgendwo aus der Doku rausgesaugt und glaubt, dass es stimmt. Was ist noch interessant? Jetzt die 4.6 hat ein bisschen mehr an Änderungen drinnen, String Interpolation oder Name-Off-Operator, der technisch relativ ident das gleiche tut wie Caller Member Name. Und was man auch sieht, in WPF gibt es auch Verbesserungen, dass dort Spellchecking enthalten ist und ich Dictionaries anlegen kann. Allen denen ist gemeinsam diese Versionsnummer 30.3.19. Und dann hieß es ja immer, WPF ist tot. Ja, mit dem Tod von Silverlight wurde auch gleich WPF zu Grabe getragen. Und das täte mir sehr leid. Wobei man WPF hier unterscheiden muss. Was ist WPF? Ist es XAML? XAML gibt es ja auch auf Windows 8 und Windows 10. Und die gute Nachricht ist, Microsoft setzt eigentlich wieder auf WPF. WPF ist nicht tot. Das ist eigentlich sehr, sehr cool. Weil ich persönlich liebe diese deklarative Sprache. Ich liebe es, wenn ich ein User Interface designe und den XAML-Code halte oder wenn ich den XAML-Code tippe, sofort im Designer sehe, wie mein User Interface später aussehen wird und nicht CSS-Gefrickel machen muss. Ja? Auch das kann ich und tue ich, aber ich hasse es ohne Ende. Und in WPF passiert einiges. Und warum stellt man eigentlich fest, dass Microsoft wieder zurück ist? Ich glaube, die wichtigste Message, die man gar nicht so merkt, ist, dass in Windows 8 alle systemeigenen Microsoft-Apps, also die mit Windows 8 geshippt worden sind, das ist die Wetter-App zum Beispiel, waren auf dem HTML-Stack gebaut. Und das hat Microsoft mit Windows 10 geändert. Eine Reihe von diesen Apps sind in der Zwischenzeit auch wieder auf den .NET-Stack gebaut. Ja, Windows 10. Für wen ist das ein Thema? Mal Hand hoch, mal einfach nur so. Doch, es wächst. Okay. Windows 10 ist ein neues .NET. Und ich habe im Vorfeld mit jemandem diskutiert, ist es eigentlich .NET 5 oder ist es nicht .NET 5? Und wir sind uns nicht einig geworden, aber ich werde dazu noch was sagen. Was ist das Besondere eigentlich an Windows 10 und warum ist es relevant? Relevant ist es deswegen, weil Microsoft jetzt einen Weg hat, mit einem Betriebssystem Cross-Device-Anwendungen zu ermöglichen. Ich habe hier, ich werde es gleich mal zeigen, einen Raspberry Pi Und ich habe eine Plattform, die fähig ist, eine Anwendung, die ich auf meinem Notebook hier schreibe, die ist lauffähig auf meinem Pi. Die wird auch, die läuft sogar momentan gerade, ganz witzig. Und mit dem gleichen Code, werden wir sehen. Also Windows 10 ist ein neues .NET und das hat .NET Native. Und das möchte ich einfach mal so mit einer ganz irren Grafik zeigen, was man sich darunter vorstellen kann. Wenn ich eine Windows 10 Universal App baue, heißt nur mal App, man hat nicht Zeit genug, um noch Anwendung zu sagen. Wie übersetzt man eigentlich App auf Deutsch? Anwil, also eine Windows 10 Anwil Bau. Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Das eine ist, ich starte den Debugger und dann wird noch nach wie vor der Just-in-Time-Compiler ausgeführt und ein .NET-Profil verwendet, das sich Core CLR nennt, um debuggen zu können. Wenn ich auf Deploy drücke, dann wird das Ding kompiliert, einmal komplett durch. Und dann muss man mitnehmen, wenn ich etwas kompiliere in binären Code, kann das nur plattformspezifisch funktionieren. Das heißt, in dem Paket sind nachher die, wenn ihr das angehakt habt, für die ARM-Plattform, x86-Plattform und die 64-Bit-Plattform, die entsprechenden Binaries enthalten. Und das dauert ziemlich lange. Also wenn ich ein klassisches Programm mit Visual Studio kompiliere fürs Deployment in den Store, dann sitze ich da ein paar Minuten dabei. Gut, das ist quasi jetzt mein Plan. Das schauen wir uns einfach mal an. Und zwar habe ich jetzt, ich habe versprochen, dass ich eine Anwendung baue live, die Ergebnisse, die ihr votet, anzeigen wird. So, habe ich das andere Projekt noch auf. Im Wesentlichen ist das hier nur zum Erklären der extrem bescheuerte Webforms-Code. Wenn ihr da auf den Button klickt, dann mache ich ein JSON-File auf, schreibe irgendwelchen JSON-Zeugs rein, write all text und fertig. Also es ist nicht nur bescheuert, es ist auch gefährlicher Code. Aber das ist mir völlig egal, weil der Anwender ist mein natürlicher Feind. Okay, so, und ich baue jetzt eine Anwendung, die quasi das auswerten wird und habe dafür XAML verwendet. Da will ich nur ganz kurz reinspringen, damit man es mal gesehen hat. Switchen wir hier um. So. Und ich gehe im Wesentlichen her und mache ein Grid mit zwei Spalten. Und in das Grid lege ich wieder zwei Grids rein und in das Grid lege ich zwei Zeilen rein und die Zeile unterhalb ist sozusagen der Auswahlbereich und die Zeile oberhalb ist der leere Bereich. Und da ich nur zwei Werte habe, kann ich die einfach switchen. Das heißt also, wer 5 wählt, taucht oben auf in der linken Seite und wer rechts wählt, auf der anderen Seite. Werden wir gleich sehen. Hört sich vielleicht kompliziert an. Dann programmiere ich ein bisschen was, so wie man das vielleicht kennt. Ich brauche zum Beispiel einen Dispatcher-Timer. Dispatcher-Timer, den kennt man ja. Ja, mag nicht, doch mag schon, passt. Dann muss ich diesen Timer instanzieren. Dispatcher-Timer. Dann muss ich das Intervall setzen. Was nehmen wir denn? New Timespan von 0,0,1. Ups, das reicht mir. Dann brauche ich einen Handler. Wieso machst du das in eckige Klammern? TP.tick, also wenn der Timer tickt, dann rufen wir irgendeine schöne Methode auf. Address of ticking. Und das, was ich immer vergesse, aber heute nicht, TP.start, den Timer zu starten. Ja. Generieren hört sich gut an. Das ist noch keine gute Methode. So, und jetzt verwende ich dann als nächstes einen HTTP-Client. Warum tue ich das? Warum zeige ich das? Weil das einfach die Sensibilisierung zeigen soll, wie diese Frameworks eigentlich aufgebaut sind. Ich sage also, dem Client ist gleich New HTTP-Client. So, und da müsst ihr jetzt unterwählen oder auch nicht. Doch, tut er in der Tat. Und das sieht man auch schon, dass den wohl in Windows Web gibt und in SystemNet. Das sind so die historischen Altlasten, die man mitschleppt. Und was meine persönliche Altlast ist, da habe ich auch ein bisschen gebraucht, um drauf zu kommen, ist Caching. Ups. Caching bedeutet nämlich, dass er immer das gleiche Ergebnis abholt auch wenn es sich schon verändert hat. Und das kann ich also hier unterbinden mit No Cache. Okay. So, was fehlt mir noch? Achso, ja, ein JSON sollte ich noch holen. Dim JSON ist gleich client.getString async. Und jetzt kommt diese berühmte URL zum Tragen. Heute so geht das nicht. New URI zum Tragen, die ihr quasi füttert. Die ist auch nicht geheim. Das heißt, ihr könnt euch eure eigenen Anwendungen bauen, die jetzt diese URL msts und da liegt diese JSON-Datei, die wir vorher gesehen haben, votes.json. Okay, sieht noch gut aus. Async, was muss ich tun? Ich brauche natürlich ein Event davor. Event. So, und das Event braucht wieder ein das hier. Noch rot, nichts rot. Gut. Und jetzt kann ich das JSON parsen. Und was würdet ihr fühlen, wenn ihr JSON parsen wollt? Welche Library verwendet ihr dafür? JSON.net, oder? Höre ich doch gleich. Ja, und Microsoft gönnt den Jungs den Erfolg nicht. Das wird recorded. Gell? Kann man das wieder rausschneiden? Nee, es gibt also von Microsoft eine neue Implementierung für einen JSON-Parser. Windows Data JSON. Außerhalb des .NET Frameworks, kann man auch nachschauen. Und dann kann ich quasi die Werte rausparsen, der dort drinnen stehen. Die Syntax ist getObject. Wo ist es denn getObject? Von hoch.vote. Wieso heißt das so? Ihr seht hier den JSON-String, vote, und der Wert ist 4 und 5. Was habe ich gesagt? 4.getObject von... Ach, ich meine, Vote ist das Root-Element. Vote ist das Root-Element, Komma 4 ist das Element. Und dann sage ich noch Punkt, getNumber. So, das habe ich die Zahl. Und mich wundert, dass hier noch keiner mit irgendwas geworfen hat, in Anbetracht dessen, dass ich hier so großzügig die Klammern immer weglasse. Gibt wohl keine C-Sharp-Programmierer hier im Raum. Oder? GetObject, aha. Ah, ich bin zu schnell. GetObject von hoch.vote. GetObject von hoch.5 habe ich das genannt. GetNumber. Okay, jetzt habe ich also die Werte. Und jetzt kommt die Magic. Das ist überhaupt das Geilste. Ich bin 2 Stunden an diesem Stück Code, bin ich 2 Stunden gesessen und habe überlegt, wie rechnest du die prozentuale Verteilung aus? Und habe dann Folgendes gemacht. Das Zeugs hier heißt 4,1 ist unten und 4,2 ist oben. Also, das ist 4,1 Punkt High ist gleich New Grid Length von 4, Grid. Ihr seht schon, warum ich nicht C-Sharp programmieren kann. So kann man nicht C-Sharp programmieren. Siehst du ab. Also der Gag an WPF ist, und das liebe ich, oder beziehungsweise an XAML ist, dass man in Grids mit einer Sternchennotation eine prozentuale Verteilung festlegen kann, ohne dass es Prozentwerte sind. Also es ist ja völlig egal, welche Zahl es ist, wie groß die Zahl ist. Es kommt nur auf das Verhältnis der Zahlen an. Und kopieren wir das einfach. So, Steuerung C, Steuerung V. 4,2 High ist dann 5. Und dann kopieren wir nochmal Steuerung C, V. Das ist dann 5, 1 ist, ich hätte es eigentlich anders machen können, 5 und 5,2. Nein, ich habe keinen Sprachfehler, ich lispel nicht. Ist 4. Okay. So, das sollte also jetzt meine Anwendung sein. Ist die Weiß richtig? Ist die? Ah, ich bin auf ARM. Machen wir das hier. Die weiß es nicht so gut. Lokaler Computer ist besser. Eigentlich sollte jetzt eine Anwendung hochkommen. Und man sieht auch hier unten irgendwie den Debugger ein bisschen arbeiten. Und hier wird noch irgendwas kopiert. 15 MB, noch Layout. Sieht lustig aus, dauert auch ewig lange. Splash Screen kommt hoch Und wir haben also unsere erste Anwendung geschrieben. Und was jetzt das besonders Coole an dem Lösungsansatz ist, Splashscreen kommt hoch, Lösungsansatz, aber was besonders Coole an dem Lösungsansatz ist, dass das ein adaptives Design ist. Ja? Also es ist egal, wie groß das Device ist, ich habe das sozusagen im Design meiner App schon mit drinnen. Ich habe gesehen, das ist nicht aufwendig. Also das Ding ist jetzt optisch aus UI-Gründen überall lauffähig. Jetzt muss es nur noch technisch überall lauffähig sein. Und ich habe hier dieses Ding hier. Da, wer weiß, was es ist? Raspberry Pi 2. Wer hat schon damit programmiert? Wow! 25% haben schon damit programmiert. Okay, und auf diesem Raspberry Pi 2 ist ein Windows 10 IoT drauf, im letzten Bild eigentlich. Und da vorne drauf ist das Raspberry Display. Und es steckt auch noch ein Raspberry WLAN-Dongle drinnen. Also der Raspberry selber kostet, glaube ich, 35 Euro und der Rest kostet das Dreifache. Und da läuft die Anwendung in der Tat auch aktuell gerade drauf. Also hier wird echt gewotet, ich sehe es schon. Und was ich eigentlich nur tun muss, ist, ich kann mich quasi jetzt mit diesem Pi verbinden und habe ich ihn noch da? Ja. So, ich habe also hier über MinWinPC 8080 läuft das Ding und es läuft die Anwendung noch, die schieße ich jetzt auch mal ab. So sieht also der Pi normalerweise aus. Und ich kann mich über PowerShell mit dem Pi verbinden. Ich will es nur ganz kurz zeigen, wie man sich das vorstellen kann. PowerShell als Administrator ausführen. Da ganz oben. Und dann muss ich kopieren, weil ich mich sonst tausendmal vertippe. Steuerung C. Zack. Und dann braucht man noch ein Passwort. Das heißt, ich mache jetzt eine Session auf zu meinem Pi. Und diese Session brauche ich, nicht zugelassen, diese Session brauche ich, damit Remote Debugging funktioniert. Ja, geh weg. So. Das dauert auch unter Umständen ein bisschen. Also wie es technisch bei mir hier ist, ist etwas seltsam. Ich habe also mein Pi jetzt direkt mit Netzwerkkabel dran gehängt und der Pi hängt zusätzlich noch im Internet. So, hier ist er. Und im Wesentlichen, was ich vorher getan habe, ist auf meiner Maschine WinRM gestartet und den PC oder den Pi, der den Namen, Standardnamen MinWinPC hat, als vertrauenswürdiges Device angelegt. Das mache ich jetzt alles nicht. Dauert ein bisschen. Meistens ist es die Namensauflösung, weil ich natürlich jetzt hier kein DNS-System im Hintergrund habe, also muss ich irgendwie per Broadcast vermutlich durch die Gegend laufen. Dauert ein bisschen. Ah ja, ich bin drauf. Also man kann zum Beispiel jetzt die laufenden Prozesse sich von seinem Pi ansehen und dann sieht man zum Beispiel, ganz wichtig, MSVSMon läuft. Und wenn MSVSMon läuft, dann sollte ich eigentlich Spaß haben beim Deployment. Das kann ich auch wirklich tun. Hier ist die Anwendung. Das heißt, ich gehe jetzt auf die ARM-Plattform. Der Pi ist ein ARM. Ich gehe auf Remote Computer. Ich gehe auf Starten. Und dieser Vorgang dauert auch unter Umständen etwas länger, weil jetzt einiges passiert und das Deployment. Ich kann aber die Kamera mitlaufen lassen. Was sagt denn er hier? Ich hoffe, er sagt nichts Böses. Nee, der sagt nichts Böses. Und dann wird im Wesentlichen das Paket drüber kopiert. Ja, was sehen wir daraus? Wir müssen also nichts tun. Also wir haben jetzt quasi eine .NET-Plattform oder ein Teil einer .NET-Plattform, der, ihr seht den Splash-Screen auf dem Pi hochkommen. Die Kamera fokussiert wohl. Dann kommen ganz kurz die ausgeglichenen Balken, weil das ist der Default-Wert und nach einer Sekunde kommt der Timer. Und ich bin stolz auf euch, ihr wollt schon alle .NET 5 haben. Also das ist eigentlich wirklich eine schöne, coole, neue Welt. Die References. Also die Verweise von so einer... Das ist ein Universal App. Und was man hier sieht, ist, dass die Universal Apps ganz andere Referenzen hat, als man es normalerweise kennt, weil die Universal App die WinRT-API des Betriebssystems nutzt und dort ist das ganze Zeugs drin, wie zum Beispiel eben System.NET-HTTP. Das heißt, ich muss es nicht referenzieren. Was man auch noch schauen kann ist, und die Frage ist ja wirklich klasse, ist, wie werden die Referenzen verwaltet? bei Universal Apps und das passiert in der Zwischenzeit über so eine Project.json-Datei, findet man auch bei ASP.NET 5 oder so. Und dort drin steht das, was Microsoft eigentlich von sich jetzt gerade glaubt, dass es ist. Es ist eine Microsoft.NET Core Universal Windows Platform 5.0. Also das zur Frage, ist das jetzt eigentlich .NET 5? Ja, also es ist .NET, es verwendet Teile von .NET 5 Core, das kann man definitiv so sagen. Und man sieht hier auch die verschiedenen Runtimes, die unterstützt werden. AOT heißt, oh mein Gott, was war das, die Abkürzung, das ist quasi der Compiler, der vorher läuft, das ist nicht der Jitter. Ahead-of-Time-Compiler, genau, danke für den Hinweis. Also man sieht hier die Runtimes und ihr könnt jetzt auch hergehen und sagen, nee, ich möchte ja die ARM-Runtime nicht supporten. Ein weiterer wichtiger Teil in der ganzen .NET 5-Strategie ist Open Source. Und meine persönliche Affinität zu Open Source ist relativ gering. Also ich habe mir irgendwie angewöhnt, für Geld zu arbeiten. Ich verschenke ganz ungern das, was ich mache. Ich bin unglaublich stolz drauf, aber ich will es auch verkaufen. Und verschenken ist nicht mein Ding. Vielleicht bin ich da zu alt dafür. Aber ich habe gelernt, dass es andere Menschen gibt, die da anders denken. Es gibt also Leute, die glauben, dass Software unbedingt, der Quellcode von jeder Software unbedingt verteilt werden muss. Wer glaubt denn das hier im Raum? Niemand? Hey, da sind wir unter uns, dann können wir, da einer. Sie müssen leider gehen. Sie glauben etwas anderes? Also ich fasse es mal zusammen, der Glaube ist zweigespalten und ein Teil des Codes soll offen sein und UI-Code soll eher geschlossen sein. Business-Value-Code, macht doch was Sinn. Die Frage dahinter ist wesentlich komplexer. Also wir zum Beispiel als Arbeitgeber sehen, dass es eine gewisse, wie soll ich das sagen, Kulturfrage unter Softwareentwicklern ist, zum Beispiel eben den Source-Code auf GitHub zu veröffentlichen. Also es gibt Menschen, die legen da Wert drauf und gerade in der nachwachsenden Generation aus unserer Sicht heraus, also die unter 30 Leute, sind relativ JavaScript-affin und haben aus dieser ganzen Open-Source-Community viele Dinge gelernt. Und was ich wiederum gelernt habe, ist, es gibt viele Dinge, die dort auch Sinn machen. Also zum Beispiel Release-Zyklen oder wie man mit Versionen umgeht. Es gibt Paradigmen, da kann man sehr gut lernen. Und Microsoft hat also vor einigen Jahren den Shift gemacht, Sie haben es bestimmt bemerkt, und hat sehr viel unter Open Source gestellt und gesagt, hey, und dann habe ich gelesen, Entity Framework ist jetzt Open Source. Boah, cool. Ich werde als erstes gleich mal den Code mir runter, Moment, muss überlegen, wie heißt es, Forken von GitHub, einen Fork anlegen, dann da reinschreiben und dann wieder irgendwas publishen. Nee, werde ich nicht tun, das ist mir viel zu langweilig. Mag ich nicht. Microsoft mag schon. Und hat zu diesem Zweck quasi im Wesentlichen alles, was unter .NET 5 Core zur Verfügung steht, ist in der Zwischenzeit Open Source. Und wenn man die Twitter-Feeds verfolgt, jubeln die Leute jedes Mal, wenn wieder irgendwas neu auf GitHub auftaucht, neues Open Source Projekt. Und die Foundation heißt hier .NET Foundation, da gibt es auch eine schöne URL dazu und es gibt eine ganze Reihe von APIs, Plattformen, Paketen, was auch immer es gerade ist, die in der Zwischenzeit Open Source sind. Kann ich alles, zum Beispiel Signal liebe ich extrem, weil es super einfach ist, kann ich mal runterholen, runterladen und dann den Code verändern. Ich wusste, dass einer lacht. Und wieder zur Community beitragen. It's up to you. Ja, ihr könnt es tun oder nicht. Was ich jetzt so im Zusammenhang mit Microsoft gelernt habe, beziehungsweise Open-Source-Projekten generell, zum Beispiel wenn man Node.js verfolgt, da gab es ja diesen Spin-Off, ich glaube IO.js hieß es dann nachher, dass sich die Open-Source-Community untereinander wieder zerstreitet. Es ist aus Business-Sicht ist es schwierig, auf ein Projekt zu setzen, von dem man nicht weiß, ob es in 5 Jahren überhaupt noch existiert. Und wenn man mit JavaScript-Frameworks agiert, dann weiß man es nicht wirklich, ob es in 2 Tagen noch existiert. Also zum Beispiel, ich weiß nicht, ob jemand den Paketmanager Boa verwendet. Ja, einer, zwei, ja. Und Ist das Ding überhaupt noch live? Weiß es jemand? Es gibt nur drei Bauer-Anwender hier, also insofern ist es kein wichtiges Thema. Aber es weiß keiner, wer es pflegt, wann die nächste Version kommt und Ähnliches. Und das ist das, was ich sehr geschätzt habe, Microsoft immer, zum Beispiel in Silverlight. Das Versprechen von Microsoft zu sagen, hey, hier hast du etwas, was du 10 Jahre verwenden kannst und wir von Microsoft kümmern uns die nächsten 10 Jahre drum. Und was jetzt so das Versprechen ist mit den Leuten, die da dahinter stehen und die ich auch kenne, ist ähnlich. Also sie sagen nicht 10 Jahre, aber sie kümmern sich drum. Also Microsoft kümmert sich um ihren Code und das kann ich eigentlich nur gut finden. Und dann schauen wir mal auf das letzte große Thema, das quasi aus dieser ganzen Aktivität, aus den Einschränkungen von .NET 4.6 herauskommt, dieses Riesen-Framework aus den ganzen Entwicklungen, aus den Learnings aus der Open-Source-Community, ist, es gibt verschiedene Dinge, die jetzt Fokus sind für das neue Framework .NET 5 Core CLA, wie man es auch immer nennen möchte, Core FX. Es gibt sehr viele Namen, die rumschwirren und die sind auch durchaus verwirrend. Totale Modularität. Das heißt also, es ist quasi im Core CLA, in der Core Runtime, ist so wenig wie möglich enthalten. Eine gute paar Basisklassen, Basisdatentypen oder Ähnliches. Es ist Open Source, es soll schneller sein. Da bin ich sehr vorsichtig. Ich habe getestet und es ist nicht immer schneller. Aber da muss man auch fair zu Microsoft sein. Es ist erstens 1 und zweitens ist es Beta. Also das kann auch nicht optimal sein. Es hat von den Grundideen her Methoden drinnen, damit ich schneller in den Markt komme mit Software, beziehungsweise Software auch schneller aktuell haben kann. Wer größere Webanwendungen baut, weiß, dass es ziemlich unsinnig ist, eine Webanwendung in eine dicke Assembly, in eine DLL zu kompilieren und dann, wenn man nämlich eine ASP.NET-Seite austauscht, dann wirft man einen Compiler an und wartet erstmal 3 Minuten, bis die komplette Webseite durchkompiliert ist. Das ist einfach, passt nicht für Websites. Und hier ist es so, dass mit Core CLA, wenn ich ein Stück Code austausche, die Runtime das erkennt und nur dieses Stück Code neu kompiliert, ohne dass der Rest des Projektes neu kompiliert werden muss. Oder auch Assemblies austauschen, das geht just in time. Das Framework wird in die Anwendung mit kompiliert. Ich kann jede verschiedene Version des Frameworks oder der Assemblies ohne Probleme parallel betreiben. Ich kann es auf verschiedenen Plattformen betreiben, was mir persönlich jetzt wieder nicht so viel Spaß macht, mir extra ein Apple zu kaufen, um meine ASP.NET-Anwendung zu hosten. Aber es gibt Leute, die haben Apple und programmieren drauf und dann hat Microsoft als Lösung Visual Studio Code. Läuft auf dem Apple. Ich kann das Framework, das Core-Framework hochfahren, ich kann dort entwickeln und habe dann im also quasi großmögliche Audience mit der gleichen Codebasis, als wenn ich auf der Microsoft-Plattform bin. Es ist nicht ganz einfach. Wie sieht das Gesamtbild aus? Also jetzt hier habe ich so ein Picture, wie es ungefähr funktionieren könnte. Ich habe ganz unten stehen .NET Native, das haben wir im UVP-App kennengelernt. Wir haben rechts daneben Core CLA stehen, das ist quasi das Switchen. Wir haben noch nicht wirklich drüber gesprochen, ich habe es erwähnt, dass man ASP.NET 5 Anwendungen sowohl auf dem IIS laufen lassen kann, als auch self-hosted auf einer Core CLA laufen lassen kann. Und dazwischen gibt es irgendwelche Layer, die sich darum kümmern, dass das ganze Zeugs zusammenpasst. Das ist im Wesentlichen eigentlich das Big Picture von .NET Core. Warum ich dieses Big Picture hier jetzt eigentlich habe, ist, weil dieses Ding, Nugget, ins Spiel kommt. Was Microsoft nämlich hier geschafft hat, ist, dass ich alle Layer austauschen kann über einen Paketmanager. Alles. Und das werden wir jetzt tun. So, also, was ist mein Plan? Ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich wusste es, dass ich mich verquatsche. Mein Plan ist, eine ganz einfache .NET Core-Anwendung zu schreiben und die auf meinem System auszuführen. Und ihr könnt euch quasi geistig vorstellen, dass diese Anwendung auch auf einer Linux-Maschine laufen würde, wenn ich denn eine hätte und Spaß dran hätte oder auf dem Apfelgerät. So, neues Projekt. Und es ändert sich immer alles sehr schnell, aber eines ist nach wie vor sehr, sehr strange für mich, dass ich unter Web das Template finde für eine .NET Core-Anwendung. Die schreibe ich hier rein. Nehmen wir die Konsole ab 1. Die ganzen Anwendungen findet ihr, wenn ihr diesen Link hier habt, da drauf. Das ganze Zeug ist alles im Web, jetzt schon verfügbar. Ihr könnt sogar die Slides mitlesen, wenn ihr Spaß dran habt. Konsolenanwendung, ich hoffe, ich vergesse nichts. Und ich verspreche, meine Konsolenanwendung wird nachher einen Web-Request ausführen und nicht nur Hello World ausgeben, wie das normalerweise jeder zeigt, wenn man brandneue Beta-Technologie zur Verfügung hat. Okay, ich spreche meinem Konsole heißt es, glaube ich, ja. Konsole. Punkt. Ich bin so ungeduldig. Write line. Hello World. Und Konsole, heißt es eine Konsole? Doch schon. Konsole. Wie heißt es? Oh, ich hab gerade die Programmiersprache gewechselt hier. Read Key. Da. Okay. So, das wäre so eine wirklich, also es wird noch mehr, keine Sorge. Es ist eine wirklich bescheuerte Anwendung. Und wir sehen jetzt hier in den Verweisen rechts, ich hoffe, das sieht man auch hinten in der letzten Reihe noch, sehen wir, dass .NET Execution, DNX steht für .NET Execution, glaube ich, 4.1 und bei DNX Core 5 steht ein böses, gelbes Dreieck mit einem Rufzeichen. Und man sieht auch, dass die Referenzen unterschiedlich sind. Also die Core hat andere Referenzen drinnen wie das andere. Wo das Zeugs drinsteht, ist eigentlich hier in dieser Project JSON, die ich vorher schon gezeigt habe. Und da steht eigentlich das Gleiche drinnen. Das heißt also, das normale .NET Framework, normal hört sich komisch an, das .NET Framework braucht keine extra Abhängigkeiten und DNX Core 5 braucht die Abhängigkeiten, weil es halt nicht im Paket drin ist. So, damit diese Anwendung jetzt laufen kann, brauche ich eine Konsole. Also irgendjemand auf dieser Welt hat mal entdeckt, dass Konsolen cool sind. Das war bei mir zu C64-Zeiten und das habe ich dann ganz schnell hinter mir gelassen, aber okay. Und zwar gibt es einen sogenannten .NET Version Manager. Ich hoffe, der ist da drauf. Das sieht schon mal sehr gut aus. Das ist eines von diesen drei Tools, die man kennen muss, wenn man mit .NET Core arbeitet. Und der .NET Version Manager ist auch hier in einer Version da, der kann sich auch selbst updaten. Und ich kann dann sagen, welche Versionen sind hier eigentlich installiert. Und was man hier sieht, ist, dass wir eine Beta 5 drauf habe. Die habe ich wohl nicht mehr entfernt. Ist auch wurscht. Scrollen wir mal rauf. Und ich habe eine Core CLR und ich habe eine CLR. Und CLR ist quasi das klassische .NET Framework und Core CLR ist das kleine .NET Framework. Und ich habe hier Aliase da hinten, mit denen ich auswählen kann, welche Version ich gerade verwenden möchte. Den VM Use Default. Was wir jetzt sehen ist, ich habe jetzt den DNX Run stehen und hier steht Current Runtime Target bla 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 4.1, weil noch immer das entsprechende Framework ausgewählt ist und das habe ich mir eigentlich gerade weggenommen. Das heißt also, ich muss jetzt hergehen und mit meinem DVM-Use ein anderes Profil auswählen, das habe ich Hannes genannt, damit ich es nicht vergesse, und ich wechsle jetzt auf die 5er Runtime, und jetzt soll es eigentlich auch laufen. Muss ich nochmal Restore machen? Könnte sein, weil er natürlich die Pakete entsprechend restaurieren muss. Nee, was habe ich denn gemacht? Hier steht noch immer 4.5.1, was habe ich jetzt verbrochen? Das ist natürlich cool. Hat nicht gewechselt. Use Hannes. List. Das ist ja abgefahren. Da hat mir jemand ein Update reingefahren. Ich hoffe, ich habe den Code parat. Der ist nämlich nicht ganz leicht, um es anders zu machen. Da. Ich habe es nicht da. Ich habe die Syntax nicht im Kopf. Das ist echt, irgendwas hat mir gerade ein Update, glaube ich, reingezogen. Normalerweise geht das mit dem Profilwechseln so. Und wenn man es nicht so macht, dann ist es ziemlich schwierig, weil man die Parameter wissen muss und ich weiß sie nicht. Peinlich. DNVM. Das Problem ist, ich habe Visual Studio Update 1RC drauf. Und da installiert er wieder eine andere Version davon, die NVM. Also ich schwöre es, dass das gestern Abend noch funktioniert hat. Ich habe auch schon gesagt, also ich kriege jetzt quasi Sternchen drunter. Was mich auch persönlich wirklich gewundert hat, ist, dass es gestern auch noch blau war, diese Zeile. Also es ist wirklich alles sehr, sehr spannend. Okay. Dann ist es lauffähig. Ja, ich muss jetzt quasi das aufs Core-Framework wechseln und habe dann quasi die lauffähige Anwendung genau mit der gleichen Syntax da. Ich baue jetzt einfach mal die Anwendung weiter in der Zwischenzeit, während ich mal so grundsätzlich nachdenke, die nämlich wirklich sinnig ist. Also ich habe versprochen, dass wir hier unseren Call machen und ich will noch zwei, drei Dinge dabei zeigen. Und zwar kann es natürlich hier jetzt keinen Dispatcher-Timer geben, Static Timer, weil wir ja nicht im WPF-Umfeld sind, sondern ich brauche einen Timer. Und der Timer ist jetzt in System Shredding, bla bla bla. Und wenn ich jetzt dieses Paket hinzufüge, ihr seht, der Dialog ist auch schon anders, dann wird dieses Paket hier in Project JSON eingeführt und es ist rechts wieder in der DNX Core als nicht vorhanden da, weil ich auch hier wiederum erstmal den Restore durchlaufen lassen muss, um die Pakete und Abhängigkeiten zu bekommen. Also das ist jetzt weg. Und was bräuchte ich denn noch? Ein Timer braucht man. Dann bauen wir mal schnell einen Timer rein. Timer ist gleich New Timer. Man sieht auch hier, dass die Syntax bzw. der Code nicht 100% Callback ident sein kann, auch wenn ich jetzt die Programmiersprache gewechselt habe, weil es einfach in den APIs Unterschiede gibt. Komma, timeout, Punkt, infinite. Also ich versuche den Timer zu setzen. Den Timer zu setzen. Und braucht dann natürlich die Callback-Methode. So, dann sind wir wieder in Code, der uns relativ bekannt vorkommen wird. HTTP Client. Client ist gleich New HTTP Client. So, dann braucht er wiederum ein Paket. Kann man hier wiederum restoren. Auch dieses Project JSON File erlaubt einem hier IntelliSense. Also ich kann hier wirklich gucken, welche Pakete habe ich denn zur Verfügung. Das ist eigentlich witzig. Und kann sagen, hey, die Version wäre es denn eigentlich für mich genau. Also speziell für meine Anwendung, das in dem Fall das Neueste oder das 28 oder was auch immer. So, eigentlich solltest du jetzt nicht mehr unterwählen. Was habe ich falsch gemacht? Restored habe ich. Das ist so ein Punkt. Ich glaube, es wäre gescheiter, wenn ich SystemNet nehme. So, nimm es nochmal raus. Speichern. Ich wusste, dass bei dieser Demo unglaublich viel schief gehen kann. Schlägt er mir nicht vor. Dann bauen wir es ihm hier rein. Auch das ist möglich. Komma System.net.http. Auch hier Versionsnummern. Was übrigens auffällt, wir sind hier komischerweise in .NET 5 und haben Versionsnummern 4. Also mit den Versionsnummern ist es generell etwas spannend. So, Restore. Okay. Zurück in mein Programm. HTTP Client. Die Fehlermeldung ist weg, das ist schon mal gut. Client. Jetzt kommt die Geschichte mit dem Header, mit dem Caching. Add. Cache. Control, also identer Code an dieser Stelle, no cache, ups, wenn man es noch richtig schreibt. Und dann braucht man wieder den String, ist gleich client. Punkt. Vielleicht hätte ich es doch getString, async von new URI von https://www.woods.json. JSON. Zack. Okay. Fehlt natürlich wieder was. Wait, genau. Auch vorher. Auch das geht hier in Core. Also es ist schon drinnen. Async markieren. Passt. Schritt für Schritt und dann kann ich hergehen. Das Parsing spare ich mir jetzt einfach mal. console.readline von JSON. So, und dann den Timer muss man eben irgendwie wieder anschubsen. So ganz weiß ich gar nicht wieso, aber das müsste so gehen. Gut. So. Und jetzt schaue ich mal, ob ich zufälligerweise mir die Syntax gespeichert habe. Huch. Ha, da habe ich jetzt. Ich habe es. Ah ja, ich bin clever. Über das Problem bin ich mich vor Tagen schon mal drüber gefallen. Und ich hoffe, das ist die korrekte Syntax. So, DNVM, use core CLR. Warum heißt das so? Ja, weil das hier Core CLR heißt, x86 Plattform, Beta 8. Beta 8. Zack. Okay, jetzt nochmal DNVM List. Jetzt, ich bin gespannt, ob jetzt das Framework geswitcht hat. Ja, habt ihr gesehen, also das mit dem Alias hat nicht funktioniert. Und jetzt müsste eigentlich die Pakete restored, DNX run. Mm. 105 Leute haben wir schon abgespielt. Nein, beziehungsweise das Doppelte. Also wenn ihr jetzt weiter votet, dann passiert das auch live. Okay. Also das ist jetzt in der Tat eine Anwendung, die auf Linux und auf iOS laufen wird. Ja, was ist der Sinn und Zweck der ganzen Geschichte? Warum tut man das? Also hier gibt es noch eine sehr umfangreiche Folie von DNX, von der Struktur, die ich eigentlich nicht wirklich vertiefen möchte. Warum tut man das? Meine persönliche Einschätzung ist, man braucht das einfach, um eine Runtime zu haben, die in der Cloud möglichst kleine, gekapselte Pakete erzeugt. Also das ist eigentlich ein Ding für Azure. Auf der anderen Seite ist es so, wenn man sich die Basis anschaut, was .NET Core 5 heute liefert, dann sind wir schon sehr nahe dran an einem wirklich neuen .NET Framework, weil es hindert uns niemand daran, WPF für .NET Core zu entwickeln. Es ist nur eine andere Struktur, eine andere Art zu denken und vielleicht kommt das in naher Zukunft. Es gibt ja auch ein Entity Framework zum Beispiel dafür. Es gibt auch schon Möglichkeiten, wieder auf SQL Server zuzugreifen, dass wir mit DNX .NET 5 eigentlich sozusagen die schöne neue Welt für uns .NET-Entwickler wieder entdecken können. Ja, mir bleibt nur Danke zu sagen und Ihnen einen guten Appetit zu wünschen. Für den Dialog stehen wir unter dieser URL weiter zur Verfügung. Und ich wünsche Ihnen wirklich einen schönen Tag. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke sehr.